Die Kellys, die sind halt, das sind alles so Füchse, so, weißt du, die wissen immer ganz genau, wo die Grauzonen sind. Also alles ist bei uns immer so halblegal, sag ich mal. So, und ich war auch immer das schwarze Schaf der Familie, was den Gesang angeht, so, weißt du. Die hat natürlich auch früher sehr viel Stress gehabt mit Nazis, weil die Kellys hatten lange Haare, die sahen anders aus, die kamen aus einem anderen Land, ne. Dass, ja, tatsächlich dann meine linke Körperhälfte einfach gelähmt war.
Hallo, schön, dass ihr da seid. Ich hatte heute die ganze Zeit so einen Schiss, dass nur beschissenes Wetter ist vormittags. Wir sind hier schon rumgelaufen und ich freue mich, dass noch so halbwegs wieder ein bisschen aufgetaut ist, ja. Freue mich, dass wir da sind. Das ist so das erste Mal. Wir sind hier gerade in Warnemünde bei der Warnemünder Woche. Wir zeichnen die ganze Geschichte mit auf, ja, wird irgendwann auch ausgestrahlt. Und wir sitzen hier am wunderschönen Strand, einer für mich so der schönsten Orte mit bei uns in MV. Einer von 1000 schönen Orten. So.
Das deutsche Miami.
Das deutsche Miami. Ja, ich war noch nicht da, aber ich glaube, es ist geiler als Miami.
Hab ich gehört. Ich war noch nie dort, aber es wird immer so gesagt, also passt schon.
Ja, und ich lege einfach mal los. Ich stelle, wie immer, so ich das bei meinem Podcast mache, zuerst heute mal meinen Gast vor, lese dazu ein paar Zeilen vor. Ich freue mich, dass ihr da seid. Ich freue mich auf den Abend und ich freue mich einfach, dass wir an so einer scheiß besonderen Location einen Podcast aufnehmen können. Schön, dass ihr da seid, Leute. Mein heutiger Gast ist Gabriel Kelly. Gabriel Jerome Kelly wurde am 3. Juli 2001 in Köln geboren. Er ist Musiker, war schon als Kind mit der Kelly Family auf Tour. Zusammen mit der Influencerin Ann-Kathrin Bendixen betreibt er den erfolgreichen Podcast Schnack auf Achse. Er ist ausgebildeter Tischler. Er hat im letzten Jahr bei der RTL-Serie Let's Dance gewonnen und arbeitet immer mal wieder bei Dorffesten und Konzerten in Vorpommern als Barkeeper. In der nächsten Woche bringt er sein Solo-Debütalbum raus. Gabriel, den habe ich vor ein paar Wochen in der NDR-Talkshow kennengelernt, bei der wir beide zu Gast waren. Als ich hörte, dass da einer von der Kelly Family mit mir am Tisch sitzt, musste ich erstmal schmunzeln. Ich hatte zig billige Klischees im Kopf, dachte, da läuft bestimmt gleich so ein Hippie auf, mit dem ich mich überhaupt nicht verstehen werde. Genau das Gegenteil war der Fall. Das einzige Klischee aus meiner Birne, was stimmte, war, alle von den Kellys haben wohl lange Haare. Ich fand ihn mehr als sympathisch, schlagfertig. Und als er mich in der Sendung etwas ironisch fragte, ob ich denn Stress wolle, hatte er mein Herz erobert. Als ich dann auch noch checkte, dass er auch in Mecklenburg-Vorpommern wohnt, konnte ich das erst gar nicht glauben. Wir tauschten Nummern aus, telefonierten und quatschten miteinander und verabredeten uns zu einer neuen Folge meines Podcastes. Und nun sitzt er hier. Eins, das will ich noch vorab sagen. Vor 2-3 Tagen schickte Gabriel mir eine Nachricht, in der er sagte, dass er eine dolle Bronchitis hat, dass die Stimme angeschlagen ist und er auf ein Ohr schlecht hören kann. Aber absagen wollte er trotzdem nicht. Und umso mehr, da freue ich mich, dass er nun wirklich hier sitzt, am Start ist und dass wir einfach quatschen können. Gabriel, schön, dass du da bist.
Vielen Dank. Danke, dass ich da sein darf. Das war eine schöne Vorstellung. Ab jetzt gerne immer so.
Ja, die Beleidigungen kommen jetzt erst mit der Zeit. Das wird alles besser. Das wird Schluss mit der Schleimerei.
Ja, ja. Es ist sogar Brot und Peitsche, ne?
Ja, so ist es.
Normal.
Guck mal, wenn ich das. Dann habe ich so ein bisschen ein paar Sachen zu dir gelesen, ne? Ich wusste wirklich nicht, dass es dich gibt. Ich habe kein Let's Dance oder so die Sachen geguckt und, ne?
Hast dich verpasst, alles gut.
Ich guck mir alles an, ja? Ich guck mir auch manchmal irgendwelche Trash-Sachen an, egal. Aber ich kannte dich einfach nicht und habe danach, als wir uns dann bei der NDR-Talkshow kennengelernt haben, ein bisschen was zu dir gelesen. Und eine der ersten Sachen, die mir aufgefallen ist, war, da steht im Internet, Gabriel Kelly war Straßenkünstler in Warnemünde.
Ja.
Was bedeutet das? Was hast du gemacht?
Ich habe ja auf der Straße gespielt, ne? Ich habe das so wie meine Eltern, wie meine Familie gemacht. Die haben ja hier auch am Strom oder auf der Promenade haben die Straßenmusik gemacht, egal wo ich unterwegs bin. Die Kellys haben sowieso gefühlt überall gespielt. Man kann ihnen nicht entkommen, ne? Aber ich habe angefangen, als ich 2019 rübergezogen bin von Irland nach Rostock tatsächlich, auch erstmal Straßenmusik zu machen. Ich habe bei einem Tischler gearbeitet, schwarz natürlich, und dann auch hier auf dem Weihnachtsmarkt gearbeitet oder halt gelegentlich auch mal als Barkeeper und so weiter und geguckt, dass man seine Musik irgendwie finanziert, weil ich nehme meine Musik auch tatsächlich hier in Rostock, also in Schmal auf. Und wie du weißt, das kostet alles Geld. Und dann mache ich auch alles, was dazu nötig ist, um das Ganze zu finanzieren.
Das heißt, du hast dich hingestellt? Hast einen Hut hingestellt und hast Mucke gemacht. Deine eigene Mucke nur?
Ja, also beides, ne? Also eigene Mucke oder halt auch einfach von anderen Künstlern, scheißegal. Ja.
Und war den Leuten klar, dass du jemand von der Kelly Family bist?
Ich weiß nicht, bestimmt einige, so, aber mir ist das auch gar nicht so wichtig, muss ich sagen. Also das ist so eine Sache, ich habe sehr, sehr großen Respekt vor dem, was meine Familie macht. Und ich glaube, auch ohne meine Familie wäre ich nicht da, wo ich gerade bin und diese Werte, die sie mir mitgegeben haben. Aber wenn jemand meine Musik hört, ich glaube, dann hört er die nicht, weil ich einer von den Kellys bin, sondern weil er sie hoffentlich gut findet.
Sag mal, woher kommt dieser MV-Bezug bei der Kelly Family?
Oha. Ja, also meine Familie, die haben hier in Rostock, wollten die spielen. Ne? Also hier in Warnemünde wollten die spielen. Straßenmusik. Und mein Opa, Detlef Harms, der war Bürgermeister hier. Und dann sind die zu ihm, ne? 20 Mann.
Wer war das, Mädling?
Nee, Detlef Harms heißt der.
Detlef Harms, okay.
Ja, genau, das ist mein Opa. Und dann hatten die gefragt, ob die hier spielen dürfen. Das war ja noch zu DDR-Zeiten. Und er meinte dann, ja, dürft ihr, aber nur, wenn ihr das neue Kirchendach hier in Warnemünde finanziert. Und das hat 10.000 D-Mark gekostet. Das heißt, der Deal war, erstmal hier schön Kohle reinschaffen, danach dürft ihr hier spielen. Mein Opa hat gesagt, Kinders, das kriegen wir hin. Ne? Und dann haben die mehr als ein paar Tage hier gespielt, sondern ein paar Wochen hier natürlich auf neben dem Neptun, ne, große Bühne aufgestellt, gespielt. Und dann hat mein Opa, der Detlef, meine Mutter und ihrem Bruder immer losgeschickt, um zu spionieren. Ne? Ob die Kellys, was machen die da? Ist das alles so legal? So, und dann haben meine Mutter und mein Vater sich verliebt. Ja. Und so kam eins zum anderen. Ein paar Jahre später war ich auf der Welt und ja, meine Familie kommt hier aus Rostock. Ne?
Wenn ich immer am Rostocker Stadthafen rumgelaufen bin, dann war immer sozusagen diese Santa Barbara da. Ne? Mhm. Ist auch irgendein Bezug zu euch, ne? So ein großes Schiff.
Ja,
einfach,
das ist ein Zweimaster, das gehört auch meiner Familie. Die haben mal versucht, auch tatsächlich von Rostock nach Irland rüber zu segeln. Haben sie nicht ganz geschafft, die haben alle nur gekotzt. Aber nach England haben sie es dann geschafft. Und nee, genau, das heißt so wie meine Oma. Das gehört meinem Onkel Joey, aber wir Caddies können da alle drauf, können da alle mitfahren, ist kein Problem. Und auch für euch, ne? Also ich glaube, das gehört jetzt inzwischen oder wird geleitet von einem Verein und man kann da auch Fahrten so einfach buchen für Hochzeiten und so einen Scheiß und dann einfach eine Runde rumdüsen.
Ich bin da mal auf einer Schulfahrt mitgefahren, also ich glaube, wir haben mit so Kids umsonst irgendwie so eine Schulfahrt gemacht, ja, war sehr geil.
Okay.
Toll, ne? Also ich meine, ich habe mal einen Bootsführerschein gemacht, aber so ein Schiff dürfte ich nicht fahren,
ja,
ne? Aber es war schon beeindruckend.
Ja, das ist so eine geile Sache, zum Beispiel in Irland brauchst du keinen Bootsführerschein, in Irland brauchst du gefühlt gar nichts. Also wirklich, da bin ich das erste Mal auch so mit 12 bin ich Boot gefahren, ich habe ja auch eine Kettensäge im Jugendalter dann bekommen und habe damit dann die Bäume gefällt. Du brauchst keinen Anglerschein. Ich bin mit 13 das erste Mal Auto gefahren in Irland. So, ne? Da guckt auch keine Sau drauf. Du hast da keine Polizisten, gar nichts und so weiter. Und sowieso die Hälfte der Leute, die fahren ohne Führerschein. Die packen sich hinten einfach so ein L-Sticker drauf. Das steht für Learner. Und dann sind die so, ja, gut, dann kann er ja fahren. Ist ja kein Problem.
Ja, geil. Wie lange hast du in Irland gelebt?
So 6-7 Jahre. Also das ist eine bisschen längere Geschichte, aber ich meine, dafür ist ja auch ein Podcast da. Ich war, bis ich 8 Jahre alt war, war ich auf einer ganz normalen Schule, auf einer Grundschule, auch hier auf der Heinrich Heine in Warnemünde. Und dann hat es so einen Schicksalsschlag gegeben mit meiner Mutter, mit meiner kleinen Schwester. Meine kleine Schwester, die ist von so einer, ja, von so einem großen Klettergerüst runtergestürzt, hat sich den Arm gebrochen, sehr viel Sand geschluckt, wäre fast erstickt und so weiter und so fort. Und mein Vater hat dann daraufhin entschieden, zu sagen, ey, das Leben, das kann so schnell vorbei sein. Ich habe gar nichts von meinen Kindern, der war immer nur auf Tour, immer nur unterwegs, du kennst das ja. Und hat uns dann alle aus der Schule rausgenommen, abgemeldet von Deutschland, alles verkauft. Und dann sind wir mit einem Wohnmobil für 4 Jahre durch Europa gereist. Dann hat mein Vater Straßenmusik gemacht. Wir haben ihn ab und zu auch begleitet musikalisch oder ich habe mal auch ein paar CDs verkauft. Und so hat man so diese ganze Welt irgendwie gesehen im jungen Alter. Und dann mit 12, 13 sind wir rübergezogen nach Irland, weil mein Vater sich wieder irgendwo, ja, festlegen wollte halt so. Und das war dann da drüben seine Heimat, ne?
Das heißt, du hast so Homeschooling gemacht, aber deine Eltern haben dich unterrichtet?
Ja, das erklärt auch, warum ich so dumm bin. Nee, also meine Mutter hat mich dann unterrichtet, aber es war auch nur wirklich Mathe, Deutsch, ein bisschen Bio oder sowas. Aber für meine Eltern war es von klein auf immer wichtig zu sagen, so ey, die Kinder sollen viel sehen, die sollen viel erleben. Uns ist irgendwie diese Erfahrung, diese Lebensschule wichtiger, als dass der jetzt irgendwie ein Genie wird in Chemie oder sowas oder irgendwas, was er halt später nicht braucht. Und dementsprechend nach dem 8. Lebensjahr keine Schule mehr gesehen, sondern nur noch Homeschooling, Musik, Konzerte, unterwegs sein und im Bus leben. Ne?
Ich habe wirklich keine Ahnung. Geht das so einfach in Deutschland? Also sozusagen, dass du einfach sagen kannst...
Nee, das geht überhaupt nicht einfach. Aber die Kellys, die sind halt, das sind alles so Füchse, so, weißt du? Die wissen immer ganz genau, wo die Grauzonen sind. Also alles ist bei uns immer so halblegal, sage ich mal. Aber mein Vater hat mit dem Schulsystem so ein bisschen... ja, gespielt oder beziehungsweise so diskutiert und hat dann irgendwie das so hingekriegt, einen Deal rausgekriegt, dass wir erstmal für ein Jahr unterwegs sein dürfen und dass wir daraufhin quasi dann in die Schule gehen und dann machen die Tests mit uns, bla bla bla, keine Ahnung was. Und daraus wurden dann 4 Jahre und dann hat er uns einfach umgemeldet nach Irland und in Irland ist Homeschooling erlaubt. Also ich glaube, soweit ich weiß, ist Deutschland das einzige Land in Europa, was wirklich eine Schulpflicht hat. Andere Länder sind ein bisschen strikter und auch weniger strikt zum Beispiel, was Homeschooling angeht. Und in Irland ist es zum Beispiel so, da kommt dann, also die haben das Anrecht darauf, jederzeit einen Lehrer vorbeizuschicken und die Kids zu testen. Und wenn die auf den Kopf gefallen sind oder halt nicht mit dem Schulstoff mitkommen, müssen die nach einem halben Jahr wieder auf die Schule. Das Gute war, bei uns ist nie jemand vorbeigekommen.
Als wir bei dieser NDR-Talkshow saßen, da warst du der erste Gast, mit dem gesprochen wurde.
Yes.
Und da sitzt man dann ja, so, ich glaube, so 2-3 Stunden. Also manchmal schaltet man auch ab währenddessen. Aber da du so der Erste warst, weiß ich, war so eine der ersten Sachen, die mir gleich aufgefallen ist, als der Hubertus Meyer-Burkhardt angefangen hat und dich vorgestellt hat, hat er gesagt, irgendwie gleich sowas wie, na, du bist halt der Sohn von Angelo Kelly.
Ja,
ne?
Ja.
Da weiß ich, habe ich mich in dem Moment gefragt, kotzt dich das an? Also sozusagen hast du gedacht, boah, ich bin noch nicht nur, also ist ja so ein bisschen wie die Freundin von oder der Freund von, ja, was weiß ich.
Ja.
Also sozusagen das als allererstes, geht dir das, das wird dir ja nicht nur, das wird ja ständig passieren.
Ja.
Ne? Kotzt dich dann sowas an oder hast du damit deinen Frieden gemacht?
Nee, ich habe meinen Frieden damit gemacht, also auch schon ganz, ganz früh, weil tatsächlich habe ich das ja bei meinem Vater auch so mitbekommen. Der hat auch immer gehört bekommen, hey, bist du nicht einer von den Kellys? So, weißt du, wir werden ja auch alle ständig verwechselt. Gestern hat mich jemand im Lebensmittelmarkt
Joey, schön, dass du hier bist.
Genau, Dankeschön. Gestern hat mich auch eine Person erkannt, irgendwie im Edeka oder so, hat mich angesprochen und dann so, Patrick, was machst du hier? Ich will ein Foto machen, ich bin dein größter Fan, so, weißt du? So, genau, richtig. Aber du musst einfach damit mitgehen, so, weißt du? Und ich finde das auch überhaupt nicht schlimm, sondern die Leute freuen sich ja und dann bin ich halt der Sohn von oder so. Ich glaube, dass am Ende, du musst die Prioritäten setzen. Was ist dir am Ende wichtig? Ist es dir am Ende wichtig, dass dich jeder kennt? Oder ist es dir wichtig, dass du einfach wirklich deine Musik machst, dass du gute Freunde hast, dass du Familie hast, so drumherum und so weiter? Und dann ist es scheißegal, ob dich jemand mit Joey, Angelo, Patrick oder was auch immer anspricht. Ich hatte eine sehr lustige Verwechslung gehabt letzten Sommer in Italien. Und da hat mich auch, da wollte ich einfach irgendwie Kippen holen beim Kiosk oder so. Ich war mit meiner Familie dort. Und dann hole ich mal meine Kippen, ich gehe raus und dann höre ich nur so hinter mir so, hey Jimmy, bleib mal stehen. Ich merke so, ah, okay, deutsche Touristen, alles klar. Ich drehe mich um. Die so, ey, wir haben dich gesehen bei Let's Dance. Oh mein Gott, wir sind deine größten Fans. Können wir ein Foto machen? Meine ich, natürlich, kein Problem. Machen wir und so weiter und so fort. Dann macht er das Foto, schickt das direkt in die Familiengruppe und sagt, ey, meine Familie wird es nicht glauben, dass wir hier in Italien Jimmy Blue Ochsenknecht getroffen haben. Dann habe ich gemerkt,
Schachmatt.
Na gut, das ist auch eine Verwechslung, so, weißt du? Also, ja, sowas passiert auch, aber
geil.
Ich find's lustig, weißt du? Und deswegen ist alles fein.
Ich habe gedacht, wenn so vielleicht irgendwie jüngere Leute oder die sich nicht mehr daran erinnern können, dass ich nochmal so ein paar Sätze zu Kelly Family verliere, einfach nochmal so einordnend, hab mir noch was aufgeschrieben, so, ne, so ein paar Sätze, so ein paar Hard Facts, ne. Bis Anfang 2020 wurde die Kelly Family mit über 60 Gold- und Platin-Awards ausgezeichnet. Darüber hinaus erhielt sie mehrere Preise der deutschen Musik- und Medienindustrie, darunter den Bambi, die Goldene Europa, den Echo und die Goldene Kamera. Die Gruppe verkaufte rund 20 Millionen Tonträger, 2 Millionen Videos und DVDs und sie feierten musikalische Erfolge in ganz Europa, Brasilien, Südafrika und China. Was ich mich da gefragt habe, ist, wann hast du das erste Mal, kannst dich daran erinnern, wann du das erste Mal so gecheckt hast, dass du nicht in so einer ganz normalen Familie groß geworden bist? Also gab es da irgendwann mal so einen Moment?
Boah, also ich muss sagen, ich habe das lange nicht gecheckt. So, dass,
oder deine Familie anders ist, normal, ja, sagt man ja nicht normal, bla bla, ja, bla,
ich weiß, aufgeschissen
so, ist. Einfach eine andere Familie.
Ja, nee, also das mit der Kinderarbeit geht bei uns einfach früh los, deswegen war das normal für uns. Und ich habe das aber natürlich dann in der Grundschule, habe ich das dann gecheckt, als dann, keine Ahnung, irgendwelche anderen Kinder oder Mütter oder sowas halt irgendwie nach einem Autogramm gefragt haben. Ich habe das aber nie so richtig verstanden, weil ich das nicht nachvollziehen konnte. Ich bin ja wirklich erst geboren und dann in den ersten Jahren groß geworden, wo die Kellys nicht mehr ganz so am Start waren. Und dann, als sie ihr Comeback hatten 2017, weißt du, mein Vater hat immer Geschichten erzählt und dann haben wir hier vor so vielen Menschen gespielt und wir Kinder waren immer so, ja, genau, stimmt ja alles, ne? Und dann hat er aber 2017 mit seiner Familie das Comeback gefeiert in der Dortmunder Westfalenhalle und dann sehe ich meinen Vater, wie der auf so einem Podest auf einmal hochfährt mit seinem Schlagzeug und dann Schlagzeug-Solo raushaut. Offene Haare, Pyrotechnik, zack, zack, er macht, hier, wie nennt man das nochmal, Headbanging und so weiter.
Einfach geil.
So, und ich denke mir so, fuck, mein Vater, der ist ja richtig cool, so, weißt du, der ist ja wirklich ein Rockstar, der hat ja gar nicht gelogen, so, ne? Und da habe ich gemerkt, okay, gut, die Kellys, die haben früher ganz schön was auf die Beine gestellt, ne? Also wirklich von der Straße hochgespielt in die großen Hallen und Stadien. Ich glaube, das vergisst man auch oft, man hat den Erfolg gesehen, so, ne, dass man gesagt hat, oh, die waren überall, die haben überall gespielt und so weiter und viel auch verkauft. Aber die haben ja wirklich schon in den 70ern angefangen mit Straßenmusik und der Erfolg kam halt dann in den 90ern. So, ne? Das ist ewig lange.
Als wir da saßen, wurde ein Lied eingespielt von dir.
Ja, Ex oder Kelly Fan.
Ex oder Kelly Fan. Das fand ich so geil, da hat man gleich gedacht, okay, der Mensch hat Humor. Und es ist ja eigentlich so eine Abhandlung über ganz viele Klischees, ne? Ja. Von euch, über dich, natürlich, über die Familie. Da sind sozusagen so ein paar Zeilen. Und in jeder Kneipe meiner Stadt wurde jedem beigebracht, nicht das Glas zu heben, bevor man sagt, Ex oder Kelly Fan, Ex oder Kelly Fan. Ja? Hast du das selber schon mal wirklich erlebt?
Ja, tatsächlich auch genau hier in Warnemünde, der Klönstuf. Da habe ich mich irgendwie.
Ach, echt?
Da habe ich mich drin verirrt.
Einzigen Raucherkneipe
ja,
hier noch.
Natürlich. Als Raucher, wo geht man sonst hin? So, ne? Und ich auch erst später erfahren, dass es auch eine Schwulenbar ist, weil ich habe mich gewundert, warum mich immer so viele Männer ansprechen. So.
Ist das?
Ja.
Ich wusste das gar nicht.
Ja, siehst du, wieder was dazugelernt. Aber
mich sind alle Menschen.
Ja, siehst du. Kommen wir da nachher auch nochmal hin.
Ja, und, klar. Ich bin da wirklich sehr gerne. Also, mir ist das wirklich völlig boogie, aber ich wusste das nicht.
Ja, auf jeden Fall, ich gehe rein, ich will mir an der Theke einen Drink bestellen, dann höre ich rechts hinter mir aus der Ecke, Ex oder Kelly Fan, zack, alle heben die Gläser und
hauen wussten das die, weg. Dass du es bist?
Nee, ich bin ja wirklich, ich bin rein, ich drehe mich um, ich denke mir so, wollen die Stress? So, weißt du, was habe ich denn getan? Aber die haben mich nicht mal mit dem Arsch angeguckt, sondern einfach nur, ja, die Getränke schön runtergebechert, sich die Batterien abgeklemmt und dann frage ich an der Theke so, kennst du die? Was ist da los? Dann meinten die so, was, du kennst den Kneipenspruch Ex oder Kelly Fan nicht? Dann meinte ich, nein. Und dann habe ich daraufhin entschieden, einen Song zu machen, der Ex oder Kelly Fan heißt, die ganzen Klischees reinzupacken, ja, wir Kellys, noch dreimal duschen, dann ist Weihnachten, so, ne? Die ganzen Klassiker, das ist meine die Schwester meines Vaters, ist auch meine Mutter und wir haben noch nie Friseurtermin gehabt und so weiter. Stimmt ja auch alles, ne? Aber so konnte ich es auch in einen Song verpacken und Geld verdienen. So sieht's aus.
Wann hast du das erste Mal ein Interview in dein Leben gegeben, weißt du das?
Mit 16. Ja,
weil man merkt, dass du hast natürlich schon ganz viel Erfahrung dahingehend, ne? Also, ja. Oder? Bist du ein PR-Profi?
Nee, mein Vater meinte zu mir immer, dass ich einfach ich sein sollte. Und das hat mal seine Vor- und Nachteile. Aber zum Beispiel nach dem ersten Interview kann ich mich dran erinnern, da meinten viele Leute zu mir so nach dem Interview, das war total seriös.
Und das ist eine Beleidigung, ne?
Nein, und dann habe ich einfach Danke gesagt, aber zu dem Zeitpunkt, ich wusste nicht, was das Wort seriös bedeutet. So, weißt du, das ist einfach Homeschooling. So, ne? Oder da hat dann auch eine gefragt im Interview, würdest du sagen, dass dir durch das fehlende Schulsystem und dass du halt Homeschooling machst, dass dir was fehlt halt in dieser Hinsicht? Und dann habe ich darauf hingeantwortet, ich würde nicht sagen, dass meine Bildung darunter geleidet hat.
Ja. Schachmatt.
Schachmatt einfach. So sieht's aus. Deswegen kein PR-Training, einfach nur Learning by Doing.
Ne? Und weißt du, wann du das erste Mal Konzerte gespielt hast?
Boah, mit zwölf ging es dann los mit den Konzerten.
Da warst du mit deiner Familie unterwegs?
Genau. Also da auch nicht mit den alten Kelly-Säcken, sondern mit meinen Eltern und mit meinen Geschwistern. Und da haben wir angefangen, erstmal davor natürlich die Straßenmucke zu machen und haben wir gemerkt, das klappt ganz gut. 2011 haben wir das erste Familienalbum aufgenommen.
Warte mal.
Ja.
Verständnisfrage.
Ja.
Also wir reden jetzt davon, die Kellys sind riesengroß, haben Hallen gefüllt,
ja.
Riesentouren gespielt.
Korrekt.
Dann lösen sie sich, glaube ich, so 2000, 2001 rum auf,
jo.
Wieder.
Jo.
Nicht als Familie, sondern als Band. Und dann sag mal, irgendwann so, wann? 2012, wenn du sagst, du warst da, also 2013?
Ja.
So fangen die wieder mit Straßenmusik an?
Nee,
nicht die Kelly-Family, aber die Teile der
Kelly-Family. Genau, richtig. Die Nachkommen. Nämlich mein Vater, meine Mutter und ich und meine Geschwister. Ne? Nämlich, pass auf, der Bandname war Angelo Kelly and Family. Ich
genial,
weiß,
genial.
Sehr kreativ, auf jeden Fall. Und dann haben wir angefangen erstmal im Pfandhaus in Köln vor 200 Leuten und da uns erstmal dann auch so eingespielt. Und das hat dann auch seine 10 Jahre gebraucht. Also wir haben dann von 2012 bis 2022 als Family Band gespielt. Da auch zweimal Gold, Goldene Henne und so weiter. Und dann irgendwann 2018 standen wir zum ersten Mal in der Dortmunder Westfalenhalle vor 10.000, 15.000 Menschen. Haben da gespielt, so als unsere Familienband, so, ne? Das war schon ein krasser Moment.
Sind das die gleichen Fans?
Viele, auf jeden Fall. Also ich würde sagen, so bestimmt ein Drittel bis die Hälfte. Aber am Ende ist unsere Musikrichtung nochmal eine andere gewesen. Und ich merke jetzt natürlich auch bei mir, dass sich das auch überlappt. Also ich würde sagen, bestimmt ein Viertel der Leute, die meine Musik hören, sind auch Kelly-Fans, ja.
Ich habe in einem Interview gelesen, ne, du hast ja vorhin gesagt, hast mit den Homeschooling und du hast ja jetzt immer mit 12 Konzerte spielen und so und du hast in einem Interview gesagt, meine Eltern haben viel falsch und viel richtig gemacht, ne?
Ja.
Was haben sie richtig gemacht? Was meinst du? Wenn man das so sagt, ist ja erstmal was Schönes, weil ich meine, dass man als Eltern schon immer auch was falsch macht, ist ja klar. Aber was, wenn du sagst, sie haben was richtig gemacht, an was denkst du da?
Ich glaube, die haben mir von klein auf immer sehr viel Verantwortung gegeben, ne? Dass also die haben mich immer so gepusht und dass ich auch außerhalb meiner Komfortzone war. Und ich fand auch nicht immer alles geil als Kind, aber ich fand es im Nachhinein richtig, weil ich krieg das ja auch oft mit bei Freunden, die jetzt zum Beispiel zu mir sagen, oh, hätte ich mal damals mit 10, 12 Jahren weiter Klavier gespielt. Aber da haben die Eltern auf das Kind gehört und gesagt, ah, das Kind will es jetzt gerade nicht, lassen wir sein. So, weißt du, meine Eltern haben das bei mir immer irgendwie durchgezogen, haben gesagt, ey, ob es dir passt oder nicht, du gehst jetzt raus und du hackst dein Holz für uns, du hast Aufgaben für die Familie, wir sind viele Leute und jeder muss irgendwie ein Stück Verantwortung übernehmen, damit wir als Familie funktionieren. So, ne? Und deswegen da von klein auf gesagt, also da hat mein Vater auch geguckt, hat gesagt, ey, geh raus auf die Bühne, hab Spaß, auf der anderen Seite, wenn wir nach Hause kommen, kümmere dich um deine kleinen Geschwister, hack das Holz und deswegen würde ich sagen, das haben die richtig gemacht und vor allem auch, dass ich von jung auf so viel von der Welt gesehen habe. Ich merke das selber auch in meinem Umfeld. Es gibt Leute, die waren noch nie außerhalb von Deutschland und ich glaube, das macht schon sehr viel, vor allem auch im jungen Alter, wenn man ganz viele verschiedene Kulturen kennenlernt, ganz viele neue Leute kennenlernt und sieht so, es gibt noch ganz viel andere, nicht nur Meinungen, Kulturen und so weiter, sondern es gibt einfach allgemein viel mehr auf der Welt, als wir denken und das hat mir von klein auf irgendwie so eine Freiheit, so eine Offenheit irgendwie mitgegeben. Ja.
Bist du deswegen auch Tischler geworden, wenn du sagst, die haben dich dazu gesagt, hier mit den Holzhacken und so, also so eine handwerklichen Sachen?
Ja, also um dich dazu zu korrigieren, es gab zwei Sachen im Aufsager, die nicht richtig waren, nämlich ich bin nicht in Köln geboren, sondern in Krefeld geboren. Und
Wikipedia lügt.
Ja, ist aber so das schlimm.
Ist das geil. Ist auch erbärmlich, immer wenn ich
in Interviews sitze. Ach Quatsch, alles gut, ich wollte dich da auch nicht korrigieren, aber
immer wenn ich in Interviews sitze, ja, da merke ich sofort, wenn irgendwie so Journalisten, dass der sozusagen den Wikipedia-Eintrag über uns abarbeitet und ja, dann sage ich mal, du hast den Wikipedia-Eintrag gemacht, wir sind nicht in Wismar geboren, das ist nicht, ne, da steht so viel Scheiß drin, okay, jetzt ja, bin ich in dieselbe Falle
getippt. Apropos Wikipedia, weißt du, womit ich meinen Vater immer ärgern kann? Im Internet steht immer, dass mein Vater 1,69 groß ist. Mein Vater besteht aber darauf, dass er 1,70 groß ist. So, das ist ihm ganz wichtig, dieser eine Zentimeter. Wir sagen immer, nee, guck mal hier im Internet, da steht das. Und um auf das Tischler.
Zweite Sache.
Ja, genau. Um darauf zurückzukommen, ich habe da keine Ausbildung gemacht, sondern, also ich bin kein ausgebildeter Tischler, sondern ich habe ein Praktikum über mehrere Wochen dort gemacht und auch beim Tischler oder bei Tischlereien auch gearbeitet, schwarz, und da ausgeholfen. Und das kam halt dadurch, dass ich mit 12 ja mit meiner Familie rübergezogen bin nach Irland, von dem Camper halt rüber nach Irland, und wir haben dafür wirklich für sehr wenig Geld so ein großes Stück Land bekommen mit so einer Ruine. Und da haben wir alles neu aufgebaut, also alles abgerissen, neu aufgebaut, und da gehörte ein neues Dach dazu, neuer Boden dazu, aber auch viel Möbel. So, mein Vater war ab einem gewissen Punkt wieder viel unterwegs mit der Kelly Family wegen des Comebacks, und meine Mutter brauchte dann halt Schränke, Tische, Bänke und so weiter und so fort, und dann habe ich das gemacht und habe mir das halt selber beigebracht, habe mir die Materialien besorgt, die Werkzeuge hatten wir da oder habe ich von Nachbarn ausgeliehen, und dann kam ich so irgendwie zum Handwerken. Das hat mir richtig, richtig viel Spaß gemacht, weil man sieht am Ende, was man geschafft hat, man ist stolz drauf irgendwie so. Und ich finde, bei der Musik ist es manchmal schwierig, weil es so schwierig so zu greifen einfach so. Manchmal schreibst du ja an Liedern auch so über mehrere Wochen, Monate, Jahre, und
ich finde, das ist, wenn dann der Moment, wenn du das erste Mal eine Schallplatte in der Hand hältst.
Ja.
Also, dass man die so sehr, es ist so pathetisch gemeint, aber wenn wir jetzt unser neues Album rausgebracht haben.
Ja.
Und so dieser Moment, wenn du das erste Mal diese Platte auspackst und auflegen kannst und so hörst, dich hinsetzt, dann denkst du, okay, das ist krass, das ist wie so ein ganz, ganz besonderer Moment. Ne?
Ja, wie dann, so ein Baby auch einfach so, ne? So,
und das Auspacken und Anfassen ist so ein bisschen für mich eigentlich dann so, wenn du dann live spielst, ja? Wenn du dann halt merkst, ist das Möbelstück gelungen sozusagen, ja, gleich, ne? Kommt das bei den Leuten an? Fühlen die das? So kriege ich das für mich dann ganz oft hin, weil natürlich, du arbeitest ja ganz viel, wenn wir jetzt daran gearbeitet haben, haben wir 1,5 Jahre an dieser Platte geschrieben, und ganz oft fragst du dich, ist das gut, ist das scheiße, ne, ist das was wir rüberbringen wollen, und wenn du dann merkst, du spielst Konzerte, wie jetzt bei uns die letzten 4, 5 Wochen, und Leute singen die neuen Lieder schon mit oder fühlen es, ne, und wenn es 10 sind, scheißegal, aber das ist so, das stelle ich mir so vor, als wenn du ein Möbelstück hast und jemand sagt, ey, toll gemacht.
Ja, da fällt auch einfach so eine Last ab, so, ne.
Total.
Also ich meine, ihr habt ja gerade erst auch euer Album rausgebracht, so, ne, davor diese Anspannung, funktioniert das, mögen die Leute das, und das ist ja auch so das Dämliche, man hat das ja schon viele Jahre gemacht, so, weißt du, also ich meine, ihr seid ja auch jetzt seit 2007 oder sowas unterwegs, oder?
Ja, nächstes Jahr 20 Jahre.
Ja, ey, heftig, ja, wirklich. Darf ich mal einen Applaus, oder? Ja. Ey, 20 Jahre, also, da war ich ja fast noch flüssig, das ist schon krass, und genau, und nee, aber da macht man sich trotzdem immer wieder diesen Druck, ist das gut genug? So, ne? Und man muss da irgendwie dann so dieses Selbstvertrauen haben, zu sagen, ey, ich habe das schon mal geschafft, ich krieg das nochmal hin. Die Leute vertrauen mir da, aber trotzdem, und dieser Druck ist einfach da. Ne?
Und spürst du durch deine Familie, durch die Geschichte, empfindest du dann noch einen größeren Druck? Also sozusagen eine Familie im Background. Weißt du, ich sag mal, wenn wir jetzt, bei mir in der Familie kann ja sagen, Mensch, aber da haben wir schon mal, auch schon mal einen Platz 1 gehabt oder ich weiß nicht, 20 Millionen Tonträger verkauft, ja, oder Touren gespielt.
Ja.
Merkst du da irgendeinen Druck?
Nein, das sind ja auch so reale Zahlen, so weißt du, das, also 20 Millionen verkaufte Tonträger.
Klar, das würdest du ja heute gar nicht mehr machen, aber ich meine einfach sozusagen,
so allgemein
die
einfach.
Menschen, ja. Egal wie auch immer, die mit Musik zutiefst Leute berührt haben.
Ja.
So, ne? Und hast du da sozusagen, merkst du da so eine Erwartungshaltung vielleicht auch Teil von Teilen aus der Familie oder die du selber machst, so einen Erwartungsdruck, wo du sagst, oh, ich will aber auch, dass die das auch geil finden oder...
Nö, ich finde ja auch nicht alles an Musik von meiner Familie geil. Also muss ja auch andersrum auch nicht so sein, sondern das ist, ich habe da großen Respekt vor, ich höre auch einiges an Musik, andersrum bestimmt auch, aber es gibt auch Tanten und Onkels, die bestimmt nicht feiern, was ich mache. Also ich meine, wir sind so viele, ich habe ja alleine väterlicherseits sind wir 30 Cousins und Cousinen. Ich kann mir nicht mal die Namen von denen allen merken, so weißt du. Und da muss auch nicht die Musik von denen, also muss denen auch allen nicht gefallen. Und auch so diese Erwartungshaltung von außen, muss ich sagen, dass ich damit auch sehr gut umgehen kann, so weil am Ende bin ich selber die Person, die auf mich selber, also am meisten Erwartungen einfach hat, so weißt du. Und ich mache das nicht abhängig von anderen Leuten, sondern ich gucke so, ey, ich will selber die Sachen hinkriegen, ich will, dass es gut ist. Was andere Leute labern, ist mir eigentlich relativ egal. Familie ist wichtig, Freunde ist wichtig und die da drumherum, alles gut und schön, aber das ist mein Business. Ja.
Du hast auf deiner neuen Platte, ne, also du machst auch ein neues Album, es kommt jetzt nächste Woche raus,
jo.
Ist dein Debütalbum und du hast... Ich habe mir die Platte angehört, das, was jetzt schon draußen ist. Ich habe ja dieses Ex-Oder-Kelly-Fan-Lied angesprochen und du hast dann ein Lied für deine Schwester. Ne? Weil ich jetzt gerade denke, okay, alles klar, wir sind gerade beim Thema Familie, ne? Und du hast da Zeilen drin für deine Schwester, warte mal. Doch plötzlich kommt dann dieser Tag, wo jeder seine Wege geht, man sieht sich dreimal im Jahr, weil man andere Leben lebt. Wie hast du deiner Schwester das erste Mal vorgespielt?
Ich habe das ziemlich lange vorher geheim gehalten. Ich habe auch wirklich an diesem Lied mehrere Jahre geschrieben, weil mir das so wichtig war einfach, dass ja Helen, meiner Schwester, dieser Song gefällt. So, ne? Und ich habe den dann rausgebracht vorletztes Jahr, weil wir waren zusammen im Familienurlaub und da habe ich nochmal gemerkt, ey, wie krass ich diese Person vermisse. So, ne? Man hat sich die ersten 15, 20 Jahre als in der Kindheit, in der Jugend hat man sich gehabt. Man war ja viel unterwegs im Wohnmobil, man hatte kein richtiges soziales Umfeld, sondern man hatte seine Familie gehabt, das waren die Geschwister und meine nächstjüngere Schwester Helen war nur ein Jahr jünger als ich und dadurch halt einfach meine Bezugsperson. So, ne?
Du hast und vier Geschwister, richtig?
Vier Geschwister, von denen ich weiß, ja. Und, und deswegen habe ich dann diesen Song geschrieben, habe ihn rausgebracht aber habe dann vorher meine Schwester Helen überall blockiert, also auf Instagram, auf TikTok, Facebook und so weiter und so fort, weil man muss ja vorher auch Promo machen für diese Lieder, ne? Und dann habe ich meinen Leuten gesagt auf Insta und so weiter, pass auf, ich teile jetzt einen Song, der ist mir sehr, sehr wichtig, der ist für meine Schwester Helen, aber ihr müsst mir versprechen, dass ihr alle die Fresse haltet, ja? Dass niemand von euch irgendwie Helen was schickt. Ich habe sie jetzt
blockiert. Sie kannte das Lied gar nicht, als es rausgekommen ist.
Nein, sie kannte es nicht. Und dann habe ich wirklich schon ein, zwei Wochen vorher das Lied promotet, damit die Leute das natürlich abspeichern, dass die anderen Leuten Bescheid geben und so weiter und so fort. Und dann haben wir alle quasi am Release Day Helen überrascht damit. Und dann haben wir ihr diese ganzen Leute erst dann die Nachrichten geschickt und gesagt, ey, dein Bruder hat dir einen Song geschrieben. Und dann habe ich auch noch eine Freundin von ihr, habe ich ihr gesagt, zeig ihr dann den Song und stell irgendwo versteckt eine Kamera auf, damit ich ihre ehrliche Reaktion bekomme. Weil ansonsten schreibt sie mir noch, ah ja, voll schön, aber eigentlich hasst sie den Song, so weißt du. Und dann hat sie, diese Freundin von Helen, hat dann die Kamera aufgestellt, hat dann diesen Song ihr gezeigt, weil sie wohnt in England, ich wohne in Deutschland, so, ne, meine Familie in Irland, wir sind überall verteilt. Und dann macht sie den Song an für Helen und Helen guckt dann erstmal drauf und ist so, hä, der heißt ja wie ich, das ist ein Kindheitsbild von Gabriel und mir. Und dann kommen die Lyrics und dann hat sie einfach nur noch geweint, so, ne. Und als ich am nächsten Tag halt dieses Video geschickt bekommen habe von Helen, da wusste ich so, dafür mache ich Musik, so, weißt du, also, das ist total scheißegal, ob jemand eine Erwartung hat oder nicht, sondern wenn ich auch nur eine Person emotional berühren kann, für einen kurzen Moment, ist das beste Geschenk überhaupt.
Ich glaube, ich bin da anders, ich glaube, ich habe schon oft auch Lieder geschrieben für Menschen, die mir sehr viel wert sind,
ja.
Und ich kann immer nicht abwarten, wir hatten jetzt auf der neuen, ja, wir haben auf der neuen Platte, ne, so ein Lied für meine Tochter,
ja.
Und ich saß mit Hauke zusammen in Greifswald und wir haben es wirklich ganz low-level aufgenommen, ganz schlecht. Und es war klar, das ist keine 40% fertig. Ne?
Ja.
und dann so den Bandleuten vorgespielt und dann haben wir gesagt, habe ich gesagt, nein, aber ich werde das auf keinen Fall irgendjemanden, ja, weder der Mutter noch meiner Familie noch irgendwen vorspielen, ne, bevor das komplett fertig ist, ja. Und dann haben die Bandleute schon gesagt, das nie im Leben hältst du das durch, ja. Habe ich gesagt, 100%, ne, weil das soll erst, Digga, bin ich nach Hause gefahren, erster Abend, ich habe den anderen geschrieben, ja, Schachmatt, ich saß da, habe gesagt, guck mal hier, ich muss dir das mal vorspielen, ja. Für die Lütte ein Lied haben wir geschrieben. Ich habe das noch nicht einmal hinbekommen. Aber es ist natürlich für mich auch immer so einer der schönsten Momente. Ich habe ein Lied für meine Eltern oder für sehr enge Freunde oder, ne? Wenn man da dann vielleicht was ausdrücken kann, was man sonst nicht so ausdrücken kann, ne? Und was irgendwie einfach da ist, weil das fand ich das Schöne auch an dem Lied für deine Schwester, dass ich so gedacht habe, das ist ja einfach eine wunderschöne Liebeserklärung so an seine Schwester, ja?
Und so ist es bei uns Kellys.
Ne? Und so ist das so auch bei, wenn ich das jetzt zum Beispiel bei meiner Lütten irgendwie denke, da sage ich immer, okay, auch wenn ich mal draufgehe oder so, oder nicht mehr bin, ja, dass du denkst, Digga, egal was ist, die hat diese Schallplatte und wird sich ihr Leben lang diese Zeilen anhören können, ja, ja. Und mit einer Gewissheit, das Lied ist für sie, ne,
ja.
Und das ist was, was sehr schön ist. Hat das, würdest du sagen, das Lied hat irgendwas in eurem, in eurer Beziehung miteinander verändert?
Es hat auf jeden Fall, ich glaube, also diese Wertschätzung war nochmal mehr da, weil man hat davor, also sie ist mit 18 direkt ausgezogen, ich bin mit 18 direkt ausgezogen, ich hier nach Rostock, sie nach England. Und dann war es die ersten 2-3 Jahre erstmal auch gewöhnungsbedürftig, nur noch irgendwie größtenteils zu telefonieren und so weiter. Und man hat gemerkt, okay, vieles ist anders, obwohl natürlich diese Verbundenheit immer noch da ist. Ich glaube, jetzt ist nochmal mehr so diese Sicherheit, dass man weiß, so ey, auch wenn man sich nicht mehr oft sieht oder hört, wir sind immer noch Geschwister, wir sind verbunden fürs Leben und wenn es hart auf hart kommt, sind wir füreinander da. So. Und ich bin ein Typ, ich bin richtig schlecht im Kommunizieren. Deswegen bin ich sehr dankbar dafür, dass ich die Musik habe, weil da kann ich alles...
Zwischenmenschlich meinst du, ja, das wird schon. Man jetzt bei einem Interview oder so oder beim Gespräch überhaupt nicht denken?
Ja,
bei nee, so Gefühlssachen.
Ja, ja, so Gefühlssachen, da bin ich schlimm, da bin ich richtig kacke. So, ne? Aber dafür habe ich dann die Lieder. So, weißt du, wenn mir irgendwas so auf der Seele brennt, dann haue ich das darauf. Dann zeige ich das so. Weißt, ich habe ja auch auf dem Album habe ich ein Lied, das heißt Zuckerbrot und Peitsche. Und da spreche ich auch so das erste Mal so richtig so über so meine so depressiven Seiten, Phasen und so weiter und so fort. Wenn man sich mal zurückzieht, isoliert und nicht mit Leuten wirklich unterwegs ist oder sowas, weil man dann auch was heißt zu stolz ist, um Hilfe anzunehmen. Aber ich denke mir immer so, nee, ich schaffe das alleine. So, ne? Und da hilft mir die Musik, weil ich daraufhin dann weiß, wo ich dran bin. So. Und das ist ein super Ventil. Ich weiß nicht, wie ist es bei dir? Bist du gut im Kommunizieren? Brauchst du die Musik, um Sachen loszuwerden? Oder,
Ich glaube, ich kann schon gut Gefühle kommunizieren,
ja,
wenn ich Menschen mag und kann da, finde das eher schön, mhm, und kann so offen quatschen. Aber so Musik ist schon so ein bisschen für mich immer so ein krasses Ventil, das merke ich, ne? Früher habe ich mir gesagt, Musik ist mir scheißegal. Jetzt, das war immer nur, ist irgendwie auch wirklich Quatsch gewesen, weil ich einfach merke, das ist so. Ich bin einfach so dankbar, dass mich damals unser Bassist angesprochen hat auf dem Schulhof und gefragt hat, hast du Bock, in der Band zu spielen? Weil ich habe manchmal, also, ich meine, ich war ja mal auf Bewährung und so, auch in der Zeit und eine Menge Anzeigen und ich meine, ich bin jetzt nicht auf einmal ein Heiliger, aber ich habe manchmal das Gefühl, so Musik hat mich vom Knast bewahrt und auch so vom Durchdrehen, weil ja, wenn wir jetzt zum Beispiel so diese Platte haben, die neue, dann ist das eigentlich wie so ein, von allen 12 Liedern, ich könnte dir zu jeder einzelnen Zeile eine eigene Geschichte erzählen.
Ja.
Und es ist immer was Persönliches, was ich da reingebe und es ist so ein bisschen wie so, ja, gucke mein Tagebuch. Ne? Und man macht sie natürlich angreifbar, Leute nutzen das aus, Leute werden darauf gehen und so alles, aber trotzdem, wenn wir jetzt, allein diese letzten 4-5 Wochen, ja, wenn wir da von Konzerten hier in Rostock im Au-Club gespielt haben, bis hin zu Rock am Ring und vor 50.000 Leuten und du siehst da Leute und, also das bestes Beispiel ist dieses Lied mit Haut an Haut für meine Tochter, wir haben ja da lange in der Band diskutiert und haben gesagt, wir machen das, spielen das nicht bei den großen Rockfestivals, ja. Und okay, du hast dann 70 Minuten Rock am Ring, du willst durch die Tür treten, willst abdrehen und die Leute sollen nach Hause gehen und sagen, Digga, du hast abgerissen. Und einen Tag, bevor wir diese Festivals gespielt haben, haben wir uns dazu entschieden und haben gesagt, nee, wir spielen das, scheißegal, weil ich kann dieses Lied nicht spielen, für mich ist das schönste Lied, was wir bis jetzt als Band geschrieben haben und ist mir egal, wir spielen das. Digga, und ich stand einfach vor 4-5 Wochen vor 50.000 Leuten und die Leute waren einfach mucksmäuschenstill. Und wenn da auf einmal Leute stehen und heulen, ja, und dir tausende Nachrichten schreiben und sagen, Digga, das hat mich so berührt und ich habe da irgendwie meine eigene Geschichte mitgefühlt und die Geburt von meinen Kindern oder für mich in 20 Jahre zurückversetzt, dann ist das, glaube ich, so das Geilste, was Musik irgendwie machen kann. Und voll, da bin ich einfach so krass dankbar, in der Band spielen zu dürfen und so eine Momente erleben zu dürfen, weil ich hätte niemals gedacht, dass Musik da so eine Kraft haben kann.
Ja, ne? Aber ich glaube, das merkt man ja auch selber. Also zum Beispiel ich oder du, wir hören ja beide auch Musik. Und je nachdem, welche Lebensphase du gerade durchgehst, das wird so untermalt von Musik. So, wenn es dir scheiße geht, dann hörst du Mucke, wo es der anderen Person auch kacke ging, so, weißt du so?
Ich habe dieses Lied für deine Schwester gehört, ne?
Ja.
ich würde darauf wetten, das hast du nicht das erste Mal gehört. Aber als erstes habe ich sofort gedacht, Digga, das ist ja Kummers zweites Album. Also ne, so, im Positiven, Kummer. Ich habe gedacht, das hört sich ja mega an wie Kummer. Also hier von, weißt du, der von Kraftklub.
Von Kraftklub, das ist ein großes Kompliment. Ja,
ja, ja, nee, na klar, das ist ja ein Hammer-Album gewesen von dem Typen. Und da habe ich nur gedacht, ja, das, den musst du gehört haben oder musst du mögen, oder?
Tatsächlich habe ich auch wegen dem Album vom Kummer mich getraut, in diese Rap- und Rock-Richtung zu gehen. Weil davor war das ja so, dass ich mit meiner Familienband immer unterwegs war. Und dann war ich 18, das war 2019, und da kam auch dieses Album raus. Und da hatte ich gerade eine Trennung, so von meiner ersten Freundin, so die erste große Liebe. Dann mit der Familienband gab es Stress, ich bin 18 geworden, also war kurz vom Ausziehen. So ganz viele Sachen auf einmal. Und dann habe ich gedacht, fuck. Was mache ich jetzt eigentlich beruflich? Ich muss jetzt irgendwie für mein eigenes Brot sorgen. So, ne? Ich habe keinen Schulabschluss. Ich hab nie was gelernt, irgendwie außer Mucke zu machen. Aber so diese Familienmusik, alles gut und schön. Aber ich will langfristig ja irgendwas mir alleine aufbauen. Und dann habe ich dieses Kummer-Album gehört. Und das hat mir so viel Mut und Inspiration gegeben, dass ich gesagt habe, okay, gut, ich probiere es auch mit Musik, mit deutschsprachiger Musik, weil ich liebe die deutsche Sprache einfach. Du kannst so viel Liebe, das ist so viel Liebe im Detail einfach. Du kannst über so viele schöne Sachen einfach so detailliert singen, rappen, was auch immer. Und dieser Knackpunkt auch bei diesem Album für mich war, so der Frontsänger Felix von Kraftklub, ne, der ist ja auch kein guter Sänger oder Rapper oder so, sondern der überzeugt mit sehr starken Worten und Emotionen. So, und ich war auch immer das schwarze Schaf der Familie, was den Gesang anging, so, weißt du. Mein Vater hat mich immer irgendwie in die Masse gepackt. Also ich war zwar immer viel vorne, weil ich konnte immer gut mit Menschen irgendwie interagieren, aber ich habe meistens immer nur in den Chören mitgesungen, damit meine Stimme nicht so richtig auffällt, dass die scheiße ist. Meine Schwestern, die konnten super singen, mein Vater konnte gut singen, und ich war dann immer so mehr am Klavier oder vorne oder halt in den Chören unterwegs. Und dann habe ich dann Rap und Rock gemacht und jetzt ein paar Jahre später, 5, 6 Jahre später, sitze ich mit dir hier, hab mein Album, was in der Woche rauskommt, und bin sehr gespannt auf das, was kommt. Bisher läuft's super, ich bin super dankbar, aber ich weiß auch, dass es einfach ein Privileg ist, was wir hier leben. So, es kann jederzeit vorbei sein. Jetzt zum Beispiel auch allein zur Corona-Zeit sind ja auch super viele Künstler einfach draufgegangen, mussten sich nochmal beruflich anders umorientieren, weil die nicht genügend Puffer gehabt hatten. So, und man weiß nie, was das Leben mit sich bringt, so, ne?
Hast du irgendeinen Bezug zu Punkrock?
Wenig, muss ich sagen. Also ich bin wirklich mehr so der Typ...
Sag nichts Falsches, ich weiß von zwei Sachen.
Ja?
Ja, ich bin gespannt, ob du sie weißt.
Okay, ich bin auch gespannt. Also Rock, ja.
Du sagst, kannst natürlich nichts Falsches sagen, ist alles richtig.
Ja, alles gut. Aber Punk eher weniger. Also jetzt zum Beispiel in Deutschland ganz klar natürlich sowas wie Die Ärzte oder sowas, aber Rock war für mich wirklich... Rage Against the Machine hat mich unfassbar geprägt. Es geht ja auch mehr in die Grunge-Richtung und so weiter. So, ne? Nirvana im Rap-Bereich, Sido, Eminem, Tupac, so die Klassiker und so weiter. Mein Vater hat immer mir, als ich klein war, auf dem iPod, hat er mir heimlich die ganzen nicht jugendfreien Sachen, hat er mir draufgeladen, ohne dass meine Mutter was davon wusste. So, ne? Da konnte ich mir das anhören. Und das hat meinen Musikgeschmack sehr geprägt, auf jeden Fall. Ja.
Das war für mich eines der absurdesten Sachen, als mich Sido gefragt hat, ob wir ein Lied machen wollen. Ich weiß immer noch, ich habe einen Schulbus in Vorpommern, haben wir immer Akro Berlin gehört, so, weil damit konntest du schön provozieren.
Ja.
Und der Typ, wir haben uns ja mal kennengelernt, und dann fragt er mich, hast du Bock, ein Lied zu machen?
Ja, geil.
Der mit Sido so bekloppt. Das sind einfach Momente, die sind ja unbezahlbar, so, ne?
Ja.
Kann immer schnell vergehen. Aber pass auf, nehme ich. Mir hat so eine Punkrock-Größe, Spiller heißt der, ne?
Ja.
So in diesem Punkrock-Deutschland kennen den viele Leute. Und der hat mir geschrieben, als ich jetzt nämlich gesagt habe, dass ich den Podcast mache und gestern gesagt habe, dass du kommst.
Ja.
Dann hat er geschrieben, Digga, du musst den zwei Fragen stellen,
okay.
ob er das weiß. Einmal hat er nämlich geschrieben, er hat mal gehört von Leuten aus seiner Familie, die waren auch, er war mit einer größeren Band, ich glaube Broilers unterwegs, ist so in Deutschland
Punkrock-Bereich. Ja.
Okay, da ist er immer mit denen unterwegs, und da waren auch zwei von der Kelly Family.
Ja.
Und die haben ihm erzählt, dass Matt Kelly mit dir verwandt ist. Matt Kelly ist der Schlagzeuger von den Dropkick Murphys.
Das ist richtig.
Kann das sein?
Ja, genau, das ist der Cousin meines Vaters.
Ah ja, okay. Ja. Hast du ihn schon mal kennengelernt?
Nee. Aber das ist auch so eine Sache, zum Beispiel, also es gibt ja viele Kellys, ne? Ich werde da auch gefragt, bist du der Neffe von R. Kelly oder sowas? Ne, auf keinen Fall, Digga. So, ne? Oder irgendwie, keine Ahnung, Machine Gun Kelly, Matt Kelly und so weiter. Es gibt so viele fucking Kellys von uns, so, das ist unglaublich. Also in Kelly kommt selten allein, aber er, ja, und die Dropkick Murphys, das sind Legenden, ne? Also mein Vater und er, die haben ab und zu miteinander zu tun, die schnacken ein bisschen, oder auch vor ein paar Jahren Rock am Ring und so weiter, haben die dann auch zusammen was gemacht und so. Aber ich komme da nicht hinterher. Ich habe zu viel Verwandtschaft.
Deine zweite Geschichte ist, Das ist jetzt ein bisschen weiter hergeholt, aber ich musste trotzdem lachen. Ja. Es gibt die Band Emscher Kurve 77. Die kommen auch aus dem Ruhrpott, Oberhausen. Und die Schwester von dem Gitarristen, die ist die Patentante. Ich merke schon selber, wenn ich sage. Die Schwester von dem Gitarristen von Emscher Kurve 77 ist die Patentante von zwei Kindern von Joey Kelly. Kennst du die Patentante?
Nein, Quatsch. Nein.
Herzlichen Glückwunsch, wollte ich sagen, aber keine Ahnung. Nein. Ich musste nur lachen, dass er mir das geschrieben hat. Ja. Und da habe ich mich gefragt, kannst du überblicken, wie groß deine Familie ist? Und wenn ja, was bezeichnest du, wenn du in so einer großen Familie bist, was bezeichnest du da als Familie? Wirklich.
Boah, das ist eine gute Frage. Also, ist für mich trotzdem, meine ganzen Cousins, Cousinen, Tanten, Onkels, ist für mich Familie. Und ich glaube, auch wenn es hart auf hart kommt, wären alle füreinander da. Aber es gibt dann trotzdem einen engeren Kreis, mit dem man einfach Kontakt hat und
muss
fertig, so weißt du. Also zum Beispiel mein Onkel Joey und ich, wir sind ganz dicke miteinander. So mein,
das ist dieser krasse Extremsportler,
ja,
ne?
Ja, Alter, wirklich. Der Typ, der ist jetzt letztens, hat er Race Across America gemacht, ist innerhalb von einer Woche 5000 Kilometer einmal quer durch Amerika geradelt. Ich denke mir so...
Klar.
Ich war letztens bei dem und dann hat er mich, da war da schon 2-3 Stunden radeln. Und dann habe ich bei ihm übernachtet, gefrühstückt, ich sehe, wie er so ankommt, er kommt rein, schmeißt sich kurz irgendwie eine Banane rein und fragt dann, Gabriel, hast du Bock mit mir noch eine kleine Runde zu fahren? Da habe ich mir gedacht, gut, eine kleine Runde, er war gerade schon 3 Stunden fahren, das kriege ich hin, so, ne? Und dann waren wir nochmal 3 Stunden unterwegs und danach konnte ich nicht mehr laufen. Ich habe gedacht, kurze Runde, kein Problem, keine Radlerhose, gar nichts. Ich hatte 2 Wochen einen Wolf, ich konnte gar nichts mehr und Joey, ganz entspannt, wirklich für den wie so ein Spaziergang, ne?
Gibt es einen Sport, den du liebst?
Basketball. Ich wollte...
Warst du schon mal bei Hansa? Nein, erzähl mir was vom Basketball. Ich habe keine Ahnung vom Basketball.
Nee. Also, um das kurz zu halten, nee, ich bin da so dieser klassische NBA-Fan, also so ja. Michael Jordan, Kobe Bryant und so weiter und so fort. Verfolge das auch viel.
Bryant ist der gestorben ist,
genau, oder? Ja, richtig, ja, mit dem Helikopterabsturz.
Ja, mit seiner Familie und so.
Ja, mit seiner Tochter und so, ne? Ja, das ist heftig. Da habe ich auch geheult, weil das war für mich so ein Kindheitsidol, so, weißt du, ich wollte immer sein, so wie er, aber ich... Bin halt nur 1,76 groß geworden, dementsprechend nichts mit Basketballkarriere und dann die Musik. Aber ich wollte als Kind wollte ich immer Basketballspieler werden, Profi. Aber jetzt ist es die Musik. Ne?
Und warst du schon mal bei Hansa?
Nee, bei Hansa war ich noch nicht. Aber ich war schon bei internationalen Spielen und auch bei NBA-Spielen und so weiter. War ich,
genau. Also Fußball interessiert dich nicht so?
Fußball eher weniger. Ich weiß, du bist großer...
Ist jetzt nicht schlimm. Ist jetzt ja. Nicht, ich frage mich das nur, wenn du jetzt sozusagen so einen Rostock-Bezug hast, gibt es irgendwas, wenn du hier in Rostock bist oder in MV, zu irgendeiner Sportart, einen Verein, zu dem du gehst?
Gar nicht. Ich bin gerne angeln, hier zum Beispiel. Ich bin auch gerne auch mal im Winter so Eisbaden und so weiter. Sowas finde ich richtig geil.
Das können wir gerne mal zusammen
machen. Wollen wir es zusammen machen, ja?
Ja, ich mach das wirklich seit...
Jetzt
schwitze ich,
Alter. Ja.
Das Eisbad.
Sauna ist das hier.
Ich mach das seit 2017 und das ist wirklich was, ob jetzt Seen oder Ostsee, das ist jedes Mal das Geilste. Also danach ist mein Kopf einfach wieder so voll da. Und so Angeln, da kenne ich, ne, hier Marten, also Materia, wenn der dann manchmal auch sagt, ja Mensch, da musst du ein Angeln mitkommen und so, da denke ich immer... Ich würde wirklich viel mit ihm machen, aber Angeln, das verstehe ich wirklich überhaupt gar nicht, weil das verbinde ich immer so mit meinen Eltern, wenn ich mit meinem Papa, der hat mich zum Angeln an eine Peene mitgenommen und ich fand das immer so scheiße langweilig. So, aber du setzt dich richtig hin, so
entspannt an. Ja, ich setze mich oder stelle mich da hin, ich warte 3 Stunden, beißt nichts an, gehe wieder nach Hause, aber war geil.
So, da würde ich wirklich, da gucke ich lieber eine schwarze Wand an. Aber ich glaube, bei Martin ist das auch eher so sportmäßig. Also ich glaube, der macht so...
Ja, nee, ich war tatsächlich auch...
Der chillt da nicht.
Nee, ich war auch auf La Gomera, war ich unterwegs jetzt diesen Frühling, war da ein paar Wochen zelten, wandern und auch angeln. Und dann habe ich ein paar Barracudas, das sind so große Jagdfische, habe ich dann geangelt und dann haben wir die schön mariniert und so zu Abend gegessen und so weiter. Meine Freundin, die ist Vegetarierin, aber ich...
Gab's Applaus?
Nicht wirklich, aber sie hat trotzdem mitgegessen, also kann es nicht so scheiße gewesen sein. Und dann wird sowas auch mal auf den Tisch gebracht, so weißt du, das ist eigentlich ganz geil.
Apropos deine Freundin.
Ja.
Die kommt auch aus MV?
Die kommt auch aus MV.
Und auch aus der Nähe von Jan?
Genau, das ist richtig. Dein Bruder... Und mein Schwager.
Ja, welcher von meinen Brüdern? Ich habe auch Vorpommern-Verhältnis habe ich auch eine große Familie. Nicht von Kelly-Verhältnis. Ja, ich habe 3 Geschwister, von denen ich weiß, aber ich glaube, mein Vater und meine Mutter waren nicht so doll.
Ja.
Glaube ich. Ja. Weiß ich auch nicht. Ne? Ja. Ne? Wer ohne Sünde ist, wirft den ersten Stein. Aber 3 Geschwister habe ich. Und auch für guten Kontakt zu meinen Cousinen und Cousins und so, auf jeden Fall einen Teil. Daher kenne ich das. Aber ich habe den Faden verloren, wo wir gerade waren.
Nee, also pass auf. Einer deiner Brüder.
Ja, genau. Welcher? Weißt du das? Wie der heißt?
Boah, der müsste so Anfang 30 sein oder
so. Ja,
sowas.
Okay, ja.
Ja. Hast du da einen?
Ja, hab
perfekt,
ich.
Sehr gut. Jetzt, ja. Sehr gut, dann ist es der Richtige. Und Mein Schwager, also das ist der Mann einer Schwester von meiner Freundin, ich weiß, kompliziert.
Ja.
Die haben zusammen Fußball gespielt, ja?
Ja.
Und soweit ich weiß, ich sollte das auch, glaube ich, nicht droppen, aber auf jeden Fall Familie von mir war wohl auch mal zusammen mit jemand aus deiner Familie. Das heißt, wir...
Wirklich?
Ja, es hätte...
Also, aber nicht mit mir.
Nein, soweit ich weiß nicht. Nee, aber das heißt, wir wären fast auch Familie gewesen.
Oh, das ist ja schön. Ja, in Vorpommern geht alles, ja, ne?
Vorpommern, da kennt jeder jeden.
Da sind wir alle Familie, nicht? Ach, ja. Ach, krass, ja, ich fand das nämlich so doll. Und das ist auch eine Familie, die so aus Musiker und Musikern
mischt. Ja, die heißen...
Erzähl mal kurz da was zu.
Die heißen The Miller Family, Nachmacher. Aber, nee, die sind auch alle... das ist eine neunköpfige Familie.
Ich schwöre dir, als du das beim NDR erzählt hast,
ja.
Ich hab wirklich immer die ganze Zeit gedacht, du erzählst einen Witz.
Nee.
Ich hab wirklich gedacht, der von Kelly Family ist jetzt mit auch einer... Jemand zusammen, die auch so Musik...
Alle blonde Haare, blauäugig, Gott sei Dank alles Frauen. Und dann spielen die da viel besser Musik als wir und dann auch noch hier in MV. Besser geht nicht, ne? Und auch mit dem Bus unterwegs und so weiter. Ich habe auch vorher nie was von denen gehört.
Kann das sein? Ich habe auch noch nie von denen gehört. Hat irgendjemand von euch schon mal von der Miller Family gehört? Wo spielen die?
Die vermutlich... Genau, wir machen jetzt Werbung für die, so sieht's aus.
Ja, die laden wir mal zum nächsten Jahr mal.
So
wenn das so um die Ecke ist, laden wir zu unserem Fest an.
Ja, sehr gerne, ich glaube, die würden gern vorbeikommen.
Ja, das ist geil, also fand ich echt.
Dann haben wir schon mal einen Opener.
Ja,
gut, geil.
Total.
Ein bisschen Family-Programm.
Ja, geil. Das machen wir. Und irgendwann spielst du auch bei uns.
Sehr gerne, doch, auf jeden Fall.
Das ich würde mich
freuen, wenn ich die. Ja, doch, auf jeden Fall. Weißt du, was lustig ist? Du hattest ja auch erzählt, eben gerade mit Sido, dass du dich da, dass das auch so ein Vorbild war und krass und jetzt mach mal mit dem und so. Und gestern habe ich mit ein paar Freunden einfach einen gemütlichen Spieleabend gehabt und was getrunken und hatten mich auch gefragt, ey, was machst du morgen? Und meinte ich dann so, ja, ich mache einen Podcast mit Monchi. Und dann meinten die so, was? Krass, oh mein Gott, der hat mich geprägt und so weiter. Das war die erste deutsche Band, die wir gehört haben und so und so. Viele hören ja inzwischen auch, ich glaube so, sogar teilweise mehr deutsche Musik als englischsprachige Musik. Da gibt es ja einen richtigen Switch. Und ich glaube tatsächlich, dass ihr ja auch mit daran beteiligt seid, weil ihr wart ja auch von früh an mit dabei. Und ich merke jetzt in den letzten Jahren, wie Leute sagen, deutsche Musik ist wieder richtig cool. Ich glaube, es gab eine Phase, wo Leute gesagt haben, deutsche Musik, das ist alles scheiße oder nur Schlager oder sowas.
Ich kann nur Deutsch, deswegen war das immer so das Einzige, was ich richtig verstehe. Ja. Aber ja, schön, wenn es so ist. Ja. Wir freuen uns.
Ey, wie war das bei dir eigentlich so in den ersten Jahren mit Musik? Du meintest ja, du hast ja vorher nie was mit Musik zu tun gehabt.
Gar nicht.
Wie bist du da reingekommen? Du konntest ja auch zu der Zeit, konntest du dir ja keine YouTube-Tutorials reinziehen. Hattest du da irgendwie einen Mentor oder wie hast du angefangen, Lieder zu schreiben? Wie ging das los?
Also mich hat einfach wirklich unser Basser auf dem Schulhof in der Mine angesprochen.
Ja.
Hat gesagt, Digga, wir haben eine Band, hast du Bock in der Band zu spielen?
Ja.
Und das war so, der hätte mich auch fragen können, ob ich Hip-Hop oder Techno mache. Das wäre mir wirklich total boogie gewesen.
Ich mache alles.
Hauptsache irgendwie rauskommen. Ne?
Ja.
Und das war das wirklich das Geile an Punkrock, dass du da nichts können musstest. Ja? Weder Noten noch irgendwie Gitarre, irgendwas. Du konntest einfach machen. Scheißegal. Und wenn du reingegrunzt hast. Und das war eigentlich so ein bisschen, was so die Hürden abgebaut hat. Und deswegen waren wir so, ja, Hauptsache rumkommen, Hauptsache rumtouren. Und ich glaube, so hat man dann immer mehr dein Selbstbewusstsein aufgebaut und auch so einen Bezug zur Musik entwickelt. Ja?
Ja.
Und jetzt ist das so in den letzten Jahren immer mehr so, ja, wirklich mal Texte schreiben oder auch so an Musik mitarbeiten, das ist schon etwas, was ich mir hätte niemals vorstellen können. Und ich glaube auch, wie gesagt, dass da auch gar keinerlei Background bei uns in der Familie gibt. Ne? Also meine Mutti spielt Akkordeon, hat die immer zu Weihnachten mal und so gespielt, aber auch, ohne dass ich meine Mutter jetzt nahe trete, jetzt nicht grandios, sag ich mal. Ne? Und aber ansonsten gab's da nichts. Und das ist eigentlich so die Entwicklung gewesen mit den Jahren. Und wirklich so Punkrock-Konzerte, Digga, da ging es um alles außer Töne treffen, sag ich mal.
Ja,
ne?
Ja.
Und das hat sich dann erst so mit den Jahren entwickelt, haben wir vorhin auch schon mal beide zu zweit gequatscht. Es ist jetzt schon so, wenn wir so eine Konzerte spielen, ich denke immer, Digga, was darf ich da erleben? Und das kann auch morgen vorbei sein, so, das ist so. Aber wenn wir jetzt Konzerte spielen, ich will so geil wie möglich abliefern. Wir hatten echt Momente, wo ich gedacht habe, boah, das war richtig erbärmlich. Hab verkackt beim Rock am Ring vor 20.000 Leuten gespielt, hab den Abend vorher alles leer gesoffen beim Rock im Park, weil da war alles umsonst und ich bin auf die Bühne gegangen, so mit 20% Stimmvolumen.
Oh Gott.
Und da gab's ernste Gespräche mit jemandem von mir, der viel Ahnung von so Musik hat und so und auch in Bands unterwegs war und der zu mir gesagt hat, ey Monchi, das ist vielleicht mal lustig, der hat so den richtigen pathetischen Knopf bei mir gedrückt. Hm. Nicht so, oh, das musst du aber besser machen, weil dann hätte ich gesagt, ich mach's noch schlechter. Der hat so gesagt, Digga, das ist vielleicht ein, zwei Mal lustig, aber beim dritten, vierten Mal ist nachher auch Kacke und die Leute warten da, die bezahlen 200 Euro oder so für so ein Ticket, stehen da, fahren die hinterher und das ist wie, als wenn du die Leute ins Gesicht spuckst. Ne?
Ja.
Und deswegen ist mir das schon echt, ich will das Geilstmögliche da rausholen. Ich will das, wenn, wie gesagt, jetzt bei den Konzerten, wenn ich will zu den Leuten und ich will da abreißen und wenn ich mir jetzt vorstelle, so nächstes Jahr 20 Jahre, wir sind jetzt am Plan, so eine große Geburtstagsfeier und da kommen so Leute, die vielleicht so unsere ersten Konzerte in Rostock gesehen haben, vor 50 Leuten im Toxis, ja, den Laden gibt's hier nicht mal mehr. Da hat die Decke gebrannt, wir waren die erste Vorband, ja, und wir waren grottenschlecht, ne? Und dann spielst du jetzt halt irgendwann vielleicht nächstes Jahr ein riesiges Konzert zum Geburtstag, dann ist das was Geniales und was ich halt auch nicht mit Füßen treten will.
Ja, oder jetzt auch Wohlheide, ne?
Das ja, ist ja die nächsten verrückt. Zwei Wochen, ey, die letzten Wochen sind völliger Wahnsinn. Ja, ja. Also ich denke immer, egal, auch wenn es mal vorbei ist, davon werde ich meinen Enkel, solange ich lebe, werde ich davon erzählen. Von diesen großen Konzerten, kleinen Konzerten, das sind Momente, die ich niemals in meinem Leben vergessen werde. Und jetzt Wohlheide in zwei Wochen, das ist einfach unser bis jetzt größtes Konzert. Ja, geil.
Sehr gut.
Ich bin auch dabei. Das ist so, da fangen wir jetzt auch ab Dienstag an zu proben, von morgens bis abends. Und da sind alle, die ganze Band, wir fünf, glaube ich, so heiß drauf, voller Vorfreude, Anspannung. Und ich hoffe, dass ich da heute in zwei Wochen von der Bühne gehe nach 22 Uhr und denke, halt dein Maul, war das geil.
Ja, Mann.
So, und ja, das sind wunderschöne Momente. Ich habe etwas gelesen, da war ich erst unsicher, ob ich das ansprechen kann, aber da habe ich gedacht, du hast ja auch schon drüber erzählt. So,
ja. Ne?
Und ich lese einmal vor, du hast mal, warte mal, ich suche es kurz raus, du hattest mal eine Krankheit und... Krankheit, ich weiß nicht, ob es das total richtige Wort ist, aber du hattest seit deiner Jugend, ja, hattest du Herzrhythmusstörung, bis dahin, dass du zeitweise sogar deine linke Körperhälfte nicht mehr spüren konntest, ja?
Ja.
Wann ist dir das erste Mal selber aufgefallen, ne? Und was hast du dagegen gemacht?
Was hat mit 15 Jahren hat's angefangen, dass ich gemerkt habe, dass das losging mit den Herzrhythmusstörungen. Ich hatte zuerst gedacht, weil ich das natürlich auch meinen Eltern gesagt habe, und die dann daraufhin zu mir meinten, ey, das kann auch mit dem Wachstum zusammenhängen und so weiter und so fort, dass das auch so stimmt. Aber das ging dann über die Jahre hinweg halt nicht weg. Das wurde immer schlimmer. Also aus diesen Herzrhythmusstörungen, aus Stolpern wurden Stiche oder dass es halt so ein bisschen gebrannt hat auf der linken Seite, auf der linken Herzseite, bis hin zu halt kleinen Aussetzern. Oder auch, dass tatsächlich dann meine linke Körperhälfte einfach gelähmt war und dass ich die nicht spüren konnte, dass ich die nicht bewegen konnte, dass ich deswegen auch ins Krankenhaus musste. Und das war krass, weil die ersten Male, als es passiert ist, oder das erste Mal, als es passiert ist und ich dann ins Krankenhaus gebracht worden bin und die Ärzte mich dann gecheckt hatten und dann mit mir geredet hatten, meinten die zu mir, dass ich psychisch krank bin und dass ich mir das einbilde. So, ne? Und ich habe mich dann selber auch hinterfragt, so, bilde ich mir das ein, ist es nur Placebo, habe ich eine Panikattacke, geht's mir nicht gut oder sowas, so, ne? Und dann hat sich das aber wiederholt und dann habe ich gemerkt, nee, irgendwas stimmt da nicht, ne? Und dann habe ich einen Langzeit-EKG gemacht und dann haben die darauf gesehen, oh, über jetzt diese 24 Stunden hinweg mehrmals kleiner Aussetzer, Stolperer, sehr verdächtig, schnellstmöglich eine OP, so, ne? Und dann habe ich 2021 einen OP-Termin bekommen halt, ne?
Und also nach 5 Jahren, wo du das erste Mal gecheckt hast?
Nee, ich hatte das erst 2020 checken lassen.
Ah, okay.
Ja, genau. Also das wurde in diesen 5 Jahren immer schlimmer. Und dann ab 2019 gab es mehrere Fälle, also 3-4 Fälle, wo ich dann wirklich im Krankenhaus deswegen gelandet bin. Aber ich habe wirklich diesen Termin für Langzeit-EKG erst bekommen 2020 im Sommer. Und dann haben die gesehen, oh, es ist dringend, der Junge braucht eine OP. So, ne? Und dann hat man echt ganz schön Schiss, ne? Ich bin da irgendwie 19 Jahre alt gewesen und dann war es mir richtig wichtig, noch einfach zu gucken, dass ich vorher ein Musikvideo abdrehe für meine erste Single, dass wenigstens ein Lied rauskommt, bevor irgendwas schief gehen sollte oder sowas.
Das heißt, du hast für die Situation, dass du stirbst,
ja,
ein Musikvideo schon gemacht, ein Lied gemacht?
3 Tage vorher habe ich noch ein Musikvideo gedreht, genau.
Wem hast du das gegeben? Wem hast du gesagt, wenn ich's Scheiße laufen sollte, haut
ich
raus.
Ich habe das alles dem Kameramann gegeben und ich hatte einfach maximales Vertrauen oder vielleicht auch Verzweiflung, habe denen alle meine Daten gegeben für so YouTube-Login und so weiter, dass er das alles hochladen kann und mein Musikproduzent noch die Daten, dass das digital überall rauskommt.
Wie heißt das Lied?
Das heißt Sucht.
Kann man jetzt auch noch hören?
Kann man immer noch hören. Meine erste Single tatsächlich mit meiner Schwester Helen zusammen. Und in dem Song haben wir uns auch zusammen so die Haare abrasiert. Wir hatten da ja vorher lange Haare gehabt und dann waren wir da richtig radikal kurz unterwegs, so, ne? Und dann 2021 dann die Herz-OP gehabt, da sind die mir durch die Leiste gegangen und konnten ja das leider nicht beheben. Da musste ich daraufhin eine Beta-Blocker-Therapie machen für 4 Monate. um meinen Herzrhythmus halt wieder einpendeln zu lassen. So, ne? Da kam der Chefarzt, kam nach der OP rein. Ich wach erstmal so auf im Aufwachraum und sehe so eine riesige Traube an Leuten und denke mir erstmal nur so, gut, Halleluja, dass ich es geschafft habe. Und die erste Frage, die mir dann gestellt wird, ist so, können wir ein Foto machen? Und dann hatte ich Gott sei Dank eine Schwester dort gehabt, die hat alle verscheucht und mich schnell ins Zimmer gebracht. Und dann kam danach trotzdem einer nach dem anderen noch rein, die haben wirklich mit mir Fotos gemacht, obwohl ich da dann so lag mit meiner Bandage, gerade OP hinter mir, voll auf irgendwelche Schmerzmittel, gar nichts mehr mitbekommen. Also die haben bestimmt sehr interessante Bilder, Selfies mit mir.
Kenn ich.
Echt, wirklich?
Ja, ja, klar. Also das ist ja was, ich sag mal, in MV gibt es jetzt nicht so viele Menschen, die, glaube ich, Personen des öffentlichen Lebens sind, und es gab alles schon, sag ich mal, ne? Auch mit, wenn es jetzt nur um mich geht, ist es manchmal was, das findet man dann schon nervig, aber wenn du dann vielleicht Leute hast, die nicht Personen des öffentlichen Lebens sind oder wo du auf keinen Fall willst, dass da was reinkommt, dann, und Leute, was weiß ich, du bist in, ich sag mal, Karls-Elbe-Hof unterwegs und irgendwelche Leute, du hast es nicht mal gescheckt, machen Fotos von dir mehrfach oder du, ja, bist einfach in Situationen, wo du nicht fotografiert werden willst, das passiert schon wirklich relativ häufig und das fickt natürlich auch deinen Kopf, ne?
Ja.
Auch dein Umfeld, denn manchmal sind es natürlich lustige Situationen, manchmal sind es Scheißsituationen, ne? Aber von Fotos machen bis hin zu, es gibt für mich jetzt nicht den Moment in Mecklenburg-Vorpommern, dass ich das Gefühl habe, dass, also ich werde immer relativ schnell erkannt, sozusagen, ne? Und bin dann natürlich auch manchmal Projektionsfläche, ganz viele Leute denken dann schon, wissen irgendwas über mich und so oder vermuten das und so und keine Ahnung. Von schönen Momenten bis hin zu zum AfD-Landkreisverband in eine Sauna treffen. solche Momente und du denkst, scheiße, okay, jetzt hochgucken und durchziehen und rein da.
So ist, ne? Das.
Sozusagen, obwohl du weißt, die werden jetzt keine Fans sein und es gibt nicht den Moment, dass die mich nicht erkennen.
Ja.
Ne?
Aber ich finde es auch, weißt du, es ist immer total cool, wenn Leute einfach direkt auf einen zugehen und fragen, so, weißt du. Das finde ich dann auch mega respektvoll und dann auch, wenn man in der Situation Zeit hat oder sowas, dann mache ich auch wirklich gerne ein Foto oder man schnackt für 5 Minuten oder ein Autogramm, egal, Grußvideo, aber dieses heimliche so aus der Hüfte filmen oder Fotos machen oder dieses Tuscheln und so weiter, das kann halt echt dann manchmal anstrengend sein. Oder dann gibt's halt noch auch diese asozialen Kandidaten, also zum Beispiel bei meinem Vater merke ich das so, ne, dass ihm Leute dann hinterher schreien, sometimes, so, weißt du, so, ne, und sich dann über ihn lustig machen, so, weißt du. Bisschen lustig ist es auch. Aber auf jeden Fall, nein, aber auf jeden Fall, der Typ hat das ja 100-mal gehört, so, weißt du, und irgendwann läuft das fast über. Irgendwann ist auch dann genug und dann muss man wirklich aufpassen. Vor allem die Kellys, die haben auch alle eine sehr kurze Zündschnur. Ich höre immer wieder Storys.
Stell mir vor, das sind eine Mischung aus Hippies und guten Kneipenschlägen.
Ey,
also sozusagen so irgendwelche schönen Iren.
So.
Also so stelle ich mir das eigentlich mal vor, umso mehr ich über euch gelesen habe. Und die letzten Wochen habe ich gedacht, das wäre ja für eine gepflegte Kneipenschlägerei, da wären die bestimmt so haben.
So ist das, wirklich. Also die Kellys waren früher auch nur in Schlägereien. Also die Jungs, die haben auch alle Thai-Boxing gemacht und so weiter. Und die hatten natürlich auch früher sehr viel Stress gehabt mit Nazis, weil die Kellys hatten lange Haare, die sahen anders aus, die kamen aus anderem Land, ne? Und ja, da gibt's echt einige Storys, vor allem von meinem Onkel Jimmy und Joey, wie die dann so Nazis verhauen haben und so weiter. Das war echt ganz lustig. Also zum Beispiel einmal haben ein paar Nazis irgendwie beim Aufbau von der Bühne mein Onkel Johnny, ich weiß, das ist kompliziert, das sind viele Leute, irgendwie dann weggezogen irgendwo an der Wand und angefangen auf ihn einzuschlagen. Und dann sind mein Onkel Jimmy und Joey dahin und die waren halt dann zu dritt und die Nazis waren zu 5 zu 6 und die haben die zu Kleinholz gemacht. Und am nächsten Tag kam dann, ja, Jimmy, Joey, Johnny, ey, Applaus für euch. So ist das.
Dank, Joey.
Ja? Und am nächsten Tag kam dann eine ältere Dame mit einem Rollstuhl in der Hand, mit einer Person da drin, vollgegipst, zur Bühne. Ne? Und die spielen ihr Konzert, dann wird es zu Ende, die gehen runter und sehen dann diese junge Person, diesen jungen Mann in diesem Rollstuhl. Ne? Und dann sagt,
I wish I were an angel.
Sometimes. Ja? Und dann sagt diese ältere Dame, als die diesen Rollstuhl da reingeschoben hat, so, mein Junge, jetzt entschuldigst du dich bei den Caddies, dass du die gestern angepöbelt hast. Ja?
Applaus für die Oma!
So ist das, so ist das. Dann ist wirklich die Mutter mit ihrem Sohn, mit ihrem Nazi-Sohn da hingekommen und der sich dann wirklich, der war im Krankenhaus, der war eingegipst, die hat ihn da rausgeholt, damit sie ihn da hinschiebt und er sich bei meinen Onkels und bei meinen Tanten entschuldigt. Er musste sich entschuldigen und daraufhin hat sogar mein Onkel Joey sich mit ihm angefreundet, so, weißt du? Die haben danach noch ein Bierchen getrunken, so, weißt du? Und Ja, daraufhin hat er auch seine Meinung und vieles hinterfragt und so weiter. So, ne? Aber es ist so geil. Der Typ wird komplett verprügelt, landet im Krankenhaus, Gips, Rollstuhl und dann am Ende noch die Demütigung und die Entschuldigung an die Kellys. Also besser kann es nicht sein.
Hast du... Anders. Ich habe zwei Interviews mit dir gelesen, oder so Interview-Ausschnitte, ne? Ich weiß, wie es läuft, dann sind die manchmal so aus dem Kontext gerissen und so. Und da waren so zwei Sachen, da habe ich gedacht, oh, das passt nicht zusammen.
Ja.
Ja? So, und da hast du einmal gesagt, vor 5 Jahren hast du in einem Interview gesagt, völlig okay, dass so ein Privatsender unsere Familie begleitet.
Ja.
Ne?
Ja.
Also ihr wurdet da, stell mir vor, was weiß ich, so was wie RTL oder so was, RTL Plus, wie auch immer, ich weiß nicht wer, begleitet euch da, zeigt ganz viele intime Sachen. Und da hast du damals gesagt, in einem Interview mit deinem Papa saßt du da zusammen,
ja.
Auch findest du überhaupt nicht schlimm.
Ja.
Ne? Und gleichzeitig habe ich ein Interview gefunden, wo du gesagt hast, ich möchte auch nicht, dass irgendjemand weiß, wo ich lebe, weil es zu viele Stalker gibt. Das war, nachdem du Let's Dance gewonnen hast letztes Jahr bei RTL und sowas alles.
Ja.
Und da habe ich mich gefragt, würdest du diese Aussage wie vor 5 Jahren nochmal treffen? Oder ist das für dich was anderes, also mit dass du sozusagen so viel Privates von dir, von der Familie und so reingibst? Oder ist es was anderes? Einfach, meinst du was Unterschiedliches?
Es ist ein bisschen unterschiedlich, weil also wir haben als Familie haben wir ein paar Goodbye Deutschland Folgen gemacht, wo es alle diese Intimmomente gab, wo man viel von uns zu Hause gesehen hat, aber es wurde nie gesagt, wo in Irland wir gelebt haben oder egal überhaupt in welcher Region. Und wir hatten immer nur einen Kameramann dort, das heißt, wir hatten keine Regisseure, kein Team, kein gar nichts. Und dieser Kameramann, den kannten wir schon seit 10, 15 Jahren. Das heißt, das war wie ein Onkel für mich, mit dem sind wir von klein auf groß geworden. So, ne? Und dann hat mein Vater ganz klar bestimmt, was zeigen wir und was zeigen wir halt nicht. So, ne?
Da hattet ihr die Hand drauf.
Da hatten wir die Hand drauf.
Ah, okay,
so, ne? Und ich glaube, das ist das Wichtige, weil ich teile gerne viel mit meinen Mitmenschen oder mit den Leuten, aber ich muss bestimmen, was ich zeige und was nicht, weil ich möchte natürlich nicht, dass jemand irgendwas Privates von mir zeigt, was vielleicht noch andere Menschen betrifft, denen es wichtig ist, dass es nicht geteilt wird mit der Öffentlichkeit. So, ne? Und deswegen, ich glaube, das ist ganz bestimmt und trotzdem würde ich schon unterstreichen, dass ich nie irgendwie so bekannt werden möchte wie meine Familie oder wie mein Vater oder dass man weiß, wo ich wohne, weil ich einfach...
Aber du sagst jetzt ja, Entschuldigung,
ja.
Deswegen, das ist mir nur aufgefallen, weil du hast das, sonst hätte ich das auch hier nicht im Podcast erwähnt, du hast das auch in der NDR-Talkshow erzählt, du wohnst in Greifswald.
Ja.
Aber das machst du, das ist sozusagen, das ist okay.
Ja, das ist mir noch groß genug, dass ich weiß,
okay.
da könnten Stalker auch einige Zeit suchen, ohne dass sie wissen, wo ich wohne, so weißt du. Und
gab es da Geschichten, Bedrohungen für dich, deine Familie, die dir, du musst jetzt nicht einzelne Geschichten erzählen,
ja.
Aber wenn du sagst, immer so Stalker,
ja.
Wir haben vorhin auch kurz drüber gequatscht, auch, und ich habe gesagt, wenn ich, also klar, so Morddrohungen und so, ne, von verschiedensten Seiten und so, es ist räudig, oder es gab ja bei uns Bombendrohungen, wo Räume, also Konzerträume geräumt wurden und vieles, man erkennt mich halt im Alltag, aber die Leute, die mir eigentlich am meisten Angst gemacht haben, waren manchmal so in Anführungsstrichen Fans, so.
Ja, so richtig Hardcore-Fans.
Genau, also, und Fans ist das falsche Wort, aber so Leute, die halt dann, weiß ich, ich habe ein Buch geschrieben und dann gab es auf einmal Menschen, die gesagt haben, wir sind Seelenverwandte.
Ja.
Und wir müssen uns nur kennenlernen und wir gehören zusammen, ja.
So ein bisschen wie mit Eminem und Stan, so, weißt du.
Kenn ich nicht die Geschichte?
Ah, scheiße.
So, okay. Aber bestimmt in etwa so.
Ja, okay, alles klar.
Und das waren eigentlich die Sachen, die mich mit am meisten abgefuckt haben, wo man dann Einzelheiten irgendwie, noch nicht der Zeitpunkt gekommen ist, sowas zu erzählen, aber wo du denkst, fuck. Und das bedeutet das nicht nur für einen selbst, sondern immer für die Leute um einen herum, ne?
Ja.
Und da stelle ich mir vor, ich meine, gegen Digger, die Kelly-Family, dagegen sind wir, wer ist denn scheiß Feine Sahne Fischweg? Nichts, ja?
Ach, Quatsch.
Nein, aber Digger, da muss ja... Hast du sowas mitbekommen, was dich einfach krass abgeschreckt hat, auch noch als du noch gelebt hast, oder war das eher die 90er?
Ich würde sagen, das waren eher die 90er, da gab es wirklich diese Fälle, wo die zum Beispiel die Kellys, als die auf dem Hausboot gelebt haben, ne, wo dann Leute nachts rüber geschwommen sind, hochgeklettert sind, sich im Boot, im Hausboot versteckt haben, in den Schränken, auf der Toilette, unter den Betten und so weiter und immer wieder, meine Onkels und Tanten einfach junge Mädchen, Frauen bei sich gefunden haben irgendwo, so weißt du so, irgendwo rausziehen mussten und so, deswegen wurde da ja auch so eine große Mauer dann anschließend gebaut, einfach nur damit die Kellys dort mit dem Boot einfach anlegen können, so, ne? Natürlich, sowas wie Morddrohungen, dann gab's auch
Warum gegen die Kelly Family? Also weißt du sozusagen, wenn jetzt bei uns haben dann irgendwelche Leute sagen, der eine Grund, der andere Grund, gab es bei Kelly Family irgendwie sowas? Oder einfach nur Psychopathen, weil sind gerade berühmt?
Oder ich glaube einfach, weil sie so polarisiert haben. Und vor allem auch noch, das Ding ist, viele waren ja auch noch von den Jungen. Also es gab ja auch, es gab wirklich auch so grenzwertige Fälle, so zum Beispiel mit Pädophilen und so, die es dann auch abgesehen haben auf meine Tanten und Onkels, als sie noch klein waren. So Entführungsversuche oder halt so, dass es hieß, da gab es einen Typen, der, das war so sein Ziel, der hatte auch einen Namen gehabt, den möchte ich aber nicht nennen, weil ich glaube, ja, das mein Vater nicht, ne? Aber der hatte... Der hatte gesagt, dass es sein Ziel ist, halt meinen Vater zu entführen oder zu ermorden oder so, ne? Und das war dann sein Lebensziel, so, ne? Und mein Vater hatte tatsächlich ein paar Konzerte gehabt, auch mit seiner Familie in Gefängnissen, und hat dann diese Person kennengelernt, ne? Als mein Vater schon erwachsener Mann war, Anfang 20, Mitte 20. Und diese Person hat ihm dann gesagt, dass er so früher... warst du mein Ziel, so, ne? Aber dadurch, dass er im Knast gelandet ist, ist das halt nie zustande gekommen, so, ne? Ich hoffe, ich erzähle hier nichts Falsches, sondern ich habe das so in Erinnerung, wie mein Vater mir das erzählt hatte. Aber solche Sachen. Ich bin immer sehr glimpflich davon gekommen. Die Leute sind größtenteils wirklich nett zu mir. Es gibt natürlich diese Klischees, die an den Kopf geworfen werden, aber das ist alles cool, so, weißt du, alles fein. Aber bisher noch keine harten Stalking-Geschichten, sondern gelegentlich mal Paparazzis oder so, wo ich dann aber auch direkt zu denen hingehe und sage, Digga, verpiss dich, geh weg oder sowas, so, ne? Aber ansonsten hält sich das noch im Rahmen. Aber bei meinem Vater oder bei meiner Familie ist das absurd. Ich war mit meinem Vater hier in Warnemünde vor ein paar Jahren. Da sind wir von, hier kennst du auch die Straßenbahn, ne? Wo die endet. Ja, und um quasi nach Warnemünde reinzukommen, gibt es so eine Brücke. So, ja. Und da musst du rüberlaufen. Es war im Sommer. Wir gehen da lang. Wir wollen hier rein nach Warnemünde, um meinen Opa zu besuchen. Nur er und ich. Und auf diese Brücke komplett voll. 100 Leute drauf, ne? Alle hin, her, keine Ahnung was und so. Mein Vater steht kurz vor der Brücke und auf einmal spalten sich die Leute wie das Meer vor Moses, so, weißt du? Und alle gehen nur zur Seite und fangen auf einmal an zu applaudieren für meinen Vater. Und ich denke mir so, in was für einem Film sind wir hier gerade, so, weißt du, so, ne? Und er läuft da durch, so, weißt du, so, wie viel Macht hat dieser Mann? So, ne? Aber auf der anderen Seite sehe ich auch, wie der natürlich überall angehalten wird. Jeder möchte mit ihm ein Foto machen. Der war mit uns nie irgendwie in einem Schwimmbad oder in einem Zoo oder irgendwo großartig viel draußen unterwegs, weil man kommt sonst nirgendwo hin. Und deswegen wäre es optimal, so ein Mittelmaß zu finden, so, weißt du, dass man bekannt genug ist, um von der Musik zu leben, aber dass man auch immer noch unbekannt genug ist, um anonym zu leben, so, weißt du, dass also, ich glaube, es ist schwierig so und vielleicht wirkt es dann auch irgendwie arrogant für die eine oder andere Person so, aber ich genieße das irgendwie auch ganz normal irgendwie einkaufen zu gehen so und will später einfach ein Stück Land haben, wo ich für meine Kinder so ein schönes Baumhaus baue, so, weißt du, wo ich ein bisschen Garten habe, wo wir ein bisschen Musik in Ruhe machen können und meine Frau einfach glücklich ist mit mir und meiner Family. So, ne?
Pass auf, jetzt hätte ich eigentlich gedacht, ich quatsche dich noch voll mit so Let's Dance-Zeugs und so alles, aber darüber wirst du ja oft gequatscht haben. Ich glaube, eigentlich war das ein wunderschönes Schlusswort und ich wünsche dir, dass das so kommt.
Dankeschön.
Ich wünsche, dass dir das irgendwann sozusagen dieser Traum so in Erfüllung geht.
Danke.
Ich freue mich sehr, sehr, dass du dabei warst, dass du mit mir gequatscht hast. Das ist wirklich für mich so, auch so der Kulturbranche ist das oftmals, ich sag mal, beim Großteil der Leuten, da merke ich schnell, da gibt's nicht eine Verbindung oder so, aber immer umso schöner, wenn es die gibt. Es gibt genauso Leute, wo ich das total mag und wie gesagt, für mich war diese Überraschung, wenn man dann so merkt, manchmal selber seine ganzen Vorurteile im Kopf, weil man so denkt, freue mich einfach, dass wir uns vor ein paar Wochen kennengelernt haben, wir hier saßen und hoffe, dass wir in Verbindung bleiben.
Ja, auf jeden Fall.
Und ich habe eine Sache, nämlich durch das Gespräch, und du musst sagen, ob du den Witz nämlich erträgst, weil ich habe jetzt gedacht,
oha, was kommt jetzt?
Naja, jetzt habe ich gedacht, ja, Digga, ich habe gedacht, haha, ist ja witzig, ist ja lustig schon zum Ende, jetzt hast du aber gesagt, denn verarschen dein Vater immer irgendwelche Leute mit Angel und so alles, ja, ne? Und dann habe ich den anderen gesagt, guck mal, und wenn wir dann runtergehen und als letztes Lied machst du Angel.
Ja, genau. So, ne? Aber, du bist einer von denen.
Ja, genau, ja, genau. Digga, ich habe nie gesagt, dass ich dich auch schon gemobbt habe. Ne, ich bin nicht immer nur ein Heiliger.
Ja.
Also, wir brauchen es auch nicht spielen.
Na, alles gut, mach es.
Ja? Tu ja, es. Dann macht mal Angel an. Schön, dass Gabriel hier war.
Einer Vielen Dank, dass ich da sein durfte.
Ja.
Und bis ganz bald.
Hört sein Album, das kommt bald raus. Ich freue mich, schön, dass ihr da wart. Habt noch einen wunderschönen Abend. Ahoi. Das war, weil es jeden Tag brennt. Mit Gabriel und mir. Ahoi.
Dankeschön. Bleibt alle gesund. Ciao, ciao. Danke für die Einladung. Wir sehen uns.
Geil. Auf ein Bierchen. Ex oder Kelly-Fan jetzt aber. Ex oder Kelly-Fan. Yeah, jetzt wird Tresen hergesoffen mit Christoph da.
Hey Leute, danke fürs Zuhören.
freue mich sehr darüber, dass ihr wieder bei Weil's jeden Tag brennt eingeschaltet habt. Noch mehr freue ich mich darüber, wenn ihr die Folge verbreiten solltet, wenn ihr sie teilen solltet, wenn ihr mit Leuten darüber quatscht. Und vielleicht habt ihr auch schon wieder Bock auf die nächste Folge. Ich hab's auf jeden Fall. In diesem Sinne, ahoi, weil's jeden Tag brennt.